Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es ist für mich immer wieder fantastisch, die Geschichten zu hören, die Devotis mit Sai Baba erlebt haben. Auch wirklich keine gleich der anderen. Bei der Erzählung von Fritz von Berg ist mir als Berlinerin schon manchmal die Spucke weggeblieben. Und das will was heißen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Fritz, wir kennen uns ja nun schon eine kleine Ewigkeit, möchte ich sagen.
Ja.
Und nun endlich finden wir einmal Zeit, dass du mir und den Hörerinnen und Hörern etwas über dein Leben mit Sai Baba erzählst. Fang doch einfach mal damit an, wie und wann du das erste Mal seinen Namen gehört hast.
Den habe ich nicht gehört, sondern gelesen. Und zwar in einem Büchlein. Von der Reihe gibt es, glaube ich, zwei. Eins hieß Liebe, Wesen des Avatars. Und das andere heißt Hingabe, Wesen des Avatars. Also ähnlich. So orangene kleine Büchlein.
Und wo hast du die gesehen? Wo hast du die gelesen und wann war das?
Aus einem Bücherregal bei mir zu Hause rausgezogen, wo ich sie aber nicht reingestellt hatte.
Wann war das?
Das war 88, nach meinem Schlaganfall.
Und was hast du gedacht?
Und dann habe ich gedacht, dass das eine christusähnliche Figur, ein christusähnlicher Mensch sein muss. Und wenn ich gehört hätte, dass Jesus Christus gerade wieder am See Genezareth weilt und lehrt, dann wäre ich da auch hingefahren. Und deswegen dachte ich, jetzt muss ich da auch mal hinfahren.
Bist du denn christlich aufgewachsen, christlich erzogen worden?
Ja, ich bin in eine evangelisch-lutherische Familie hineingeboren. Und bin jetzt immer noch mehr aus Trägheit als aus Grundüberzeugung Mitglied dieser Kirche und auch immer in den Gemeinden aktiv, in denen ich gerade bin.
Und du hast damals, Sai Baba war ja noch nicht so bekannt, du hast damals nicht gedacht, wenn ich da jetzt hinfahre, dann werde ich Jesus untreu, weil das ist ja irgendwie in Indien, wer ist das da?
Nein, im Gegenteil, ich habe das ganz klare Gefühl gehabt, heute nenne ich das bei mir spirituelle Intelligenz. Das ist es, das ist er nochmal. Und ebenso wie ich mich heute wundere, wenn ich Menschen von Baba erzähle, dass mal wieder Gott als Mensch auf Erden weilt, damals weilte er ja noch, und die das sofort grundweg ablehnen, das kann nicht sein, dann weiß ich, die glauben gar nicht an seine Wiederkunft. Während für mich war das so wie immer schon klar, dass er wiederkommen würde. Und seltsam genug, mein erstes Weihnachten 89 in Prashanti, an einem der Weihnachtstage hat Baba ganz viel über Jesus Christus in seinem Thought for the Day geschrieben. Unter anderem stand da, His original name was Isa, I-S-A, which, if repeated, gives sight. Nun kennen wir alle, die wir Baba schon so ein bisschen kennengelernt haben, wie sehr Baba Wortspiele und Doppeldeutigkeiten liebt. Und dieses Repeated kann einmal natürlich heißen, wenn du Isa wiederholst, den Namen Isa, wie Jesus ja auch im Koran heißt, dann sagst du plötzlich Sai. Repeated kann aber auch heißen, wenn er wiederkommt, ist er Sai. Und das habe ich so verstanden damals, als ich es gelesen habe. Und von da an gab es da überhaupt gar keinen Zweifel, es sind eins und dasselbe. Da sind lauter kurze Aphorismen eigentlich drin von Baba, die aber an keiner Stelle dem widersprachen, was nach unserem christlichen Verständnis Jesus Christus gelehrt hat. Auch wenn es um Wiedergeburt oder Karma-Gesetz ging, hatte ich das Gefühl, das hat im Grunde unser Herr Jesus Christus auch alles gelehrt. In seiner goldenen Regel steckt das Karma-Gesetz drin. Das Gesetz von Actio est Reactio oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Das war also für mich alles eins.
Und du hast denn also beschlossen, da will ich mehr drüber wissen?
Da muss ich mehr drüber wissen, da muss ich hin, habe ich beschlossen. Inzwischen hatte ich aber schon einen Schlaganfall gekriegt, war halbseitig gelähmt und bin wie eine aufgezogene Maus bei meinem Schwager durch den Wald und Feld gelaufen, nur um dann auch nach Puttaparthi laufen zu können. Ich wollte am Anfang von Bangalore bis Puttaparthi zu Fuß gehen. Ja, hatte ich vor. Habe auch Träume gehabt, wo ich dachte, das ist es. Seltsame Träume von einem etwas, wie ich mir vorstelle, dass ein Ashram war. Es war eine Mauer und darüber habe ich irgendwelche Türme rüber gucken sehen. Da dachte ich, das ist ein Ashram. Und als ich dann aber in Bangalore ankam, habe ich andere Deutsche getroffen, die da schon mit Gepäck und so weiter kamen. Und denen habe ich gesagt, könnt ihr hier meinen Rucksack übernehmen und deinem Ashram irgendwo deponieren? Ich will zu Fuß gehen. Da haben die gesagt, du bist verrückt. Ich fahre lieber mit dem Bus hier mit uns. Lass dich 10 Kilometer vorher aussetzen, dann läufst du die letzten 10 Kilometer. Dann hast du so das Gefühl, da zu Fuß angekommen zu sein. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Du bist wirklich dann 10 Kilometer zu Fuß?
10 Kilometer, wenn es da von der Hauptstraße abgeht, rechts ab nach Puttaparthi, habe ich den Busfahrer 5 Rupies gegeben und das war damals noch mehr wert als jetzt. Und der hat mich rausgelassen und ich bin die letzten 10 Kilometer zu Fuß reingelaufen, bis in den Ort.
Und warum war das für dich so eine Art Pilgern?
Ja, das weiß ich nicht. Genau kann ich das gar nicht sagen. Das ist wahrscheinlich von dem Traum her, dass ich zu Fuß so eine staubige Landstraße gegangen bin, auf das zu, was ich für einen Ashram hielt, wo ich nur die Mauer sah und ein paar Türme oben rüber gucken. In Wirklichkeit war natürlich alles völlig anders. Und das Dorf fing dann irgendwann an mit diesem Roundabout, da mit dem Kreisel. Und ich bin im Shed 22 damals einquartiert worden. Die Nordhäuser gab es nicht, es gab diese Reihen von Sheds, da wo jetzt die North Buildings sind. Das waren alles Sheds, Sheds, Sheds. Und am Anfang wurden wir ja in der Canteen Road registriert, gegenüber von der Frauenkantine.
Gegenüber von der indischen Frauenkantine. Ne? Die Western gab es wahrscheinlich auch noch gar nicht.
Doch, Westernkantine gab es schon.
Erzähl mal, wie das im Shed war. Da sind immer, glaube ich, 300 Leute oder so drin. Hast du sowas erwartet?
So ungefähr, nee, das war herrlich. Da waren also 150 Kerle aus aller Herren Länder, die sich da auf der Erde breit gemacht hatten und ein Moskitonetz über sich aufgehängt hatten. Und auch die Aufhängung war dann am Nachbar-Moskitonetz. Das war ein einziges Spinnengewebe, dieser ganze Shed. Wenn man an einem zog, dann waberte die ganze Halle. Ach, war herrlich. Und um 9 Uhr, wenn Lights out war und geschlafen werden sollte, schlagartig fing also eine unglaubliche Symphonie aus Schnarchen, Rülpsen und Furzen an. Und es gab Leute, die konnten einfach nicht schlafen und haben also fürchterlich gejammert. Ich habe irgendwie anscheinend ein dickes Fell, kurz und klein, ich konnte immer gut schlafen im Shed.
Und morgens, wie war das morgens um 5?
Morgens ging man in die unattached bathrooms. Da waren also lange Becken, an denen Wasserhähne waren, wo man sich waschen konnte. Es gab sogar Duschen. Und da hat man eben Zähne geputzt, sich gewaschen.
Und dann ging es morgens?
Dann ging es los. Ich habe von Anfang an und ziemlich konsequent das nachdem ich mich erkundigt hatte, was da alles so ist, das Omkaram und Suprabhata mitgemacht im Tempel. Und vorher war noch immer Walking around the Mandir. Da ging man im großen Kreis um den Mandir herum, so ähnlich nicht wie Nagasandkirtan, das war ja immer nach dem Omkaram und Suprabhata, sondern man ging still und leise um. Baba schlief damals im Tempel. Später erst ging Zucker in die Purnachandra-Halle und dann rüber in das neue Gebäude, in dem er zuletzt gewohnt hat. Und dann ging man raus und wartete auf Bhajans. Und es gab noch nicht diese lange Bank, die Bench, die da entlang der Mauer runterging, sondern es wurden aufgestellt für die behinderten Leute. Ich war ja behindert mit meinem einseitigen Lähmung. Für die Chair People wurden Chairs hingestellt, so klapprige Stühle, auf denen man warten konnte und auch während der Bhajans saß. Später war dann die Bank da, auf der sich dann aber nicht nur die Chair People drängten, sondern auch andere immer schon Plätze besetzten, die keine Lust hatten, auf der Erde zu sitzen. Aber als Behinderter war man ja im Ashram bevorzugt.
Dann hat man auf Baba gewartet und
dann, ja, zu den Bhajans kam er meist oder oft, nicht immer. Das war schon ein starkes Erlebnis. So Einzelheiten dazu kann ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur immer, dass ich erwartet habe, dass er irgendwie zu erkennen gibt, dass er mich bemerkt hat, nicht? Durch einen Blick oder eine Handbewegung oder irgendwas, nichts kam natürlich. Und so ging das also Tag für Tag, bis auch über Weihnachten. Und dann war seine Weihnachtsansprache in der Purnachandra-Halle. Diese Halle hat ja so einen Grund, das ist so etwa wie ein Handtuch, wie so ein längliches Rechteck. An einem Ende war die Bühne und am anderen Ende war die Uhr oben an der Wand. Und Baba saß auf der Frauenseite auf so einem Hochsitz. Und ich saß unter einem der Torbögen auf der Männerseite, also ganz am Rande der Halle. Und hatte mir vorgenommen, ich wende keinen Blick von Baba ab und habe das auch ziemlich lange durchgehalten. Und merke plötzlich, wie in mir so hasserfüllte Gedanken aufkommen gegenüber einem Menschen, einem Mann, der als Psychotherapeut sich an meine Frau rangemacht hatte, weil sie wohl psychologische Hilfe gesucht hatte nach meinem Schlaganfall und mit mir schlechter zurechtkam. Kurz und klein jedenfalls war meine Frau zu diesem Mann hingezogen und hat mit ihm gelebt. Und unsere Familie war de facto zerfallen. Und das war für mich das Schlimmste überhaupt. Ich habe es immer so verstanden, dass das die erste der drei Nullen ist, die Baba mal gesagt hat, dass er sie uns geben würde. Die erste Null ist, ich nehme dir deine Familie weg. Die zweite Null ist, ich nehme dir alles weg, was du zum Leben brauchst. Und die dritte Null ist, ich nehme dir das weg, woran du am meisten hängst, deinen guten Ruf. Und wenn du dann noch zu mir hältst, dann kriegst du mich. So etwa geht die Geschichte. Und ich dachte, jetzt hatte angefangen mit der ersten, meine Familie ist weg. Es gibt viele Arten, wie eine Familie weg sein kann. Sie ist nicht durch mal einen Autounfall oder so weg, sondern dadurch, dass sie zerfallen ist. Naja, und nun warte ich auf die zweite Null.
Gehen wir nochmal zurück. Also da kam also Hass auf diesen Psychotherapeuten
hoch. Ja, und während dieser Hass so in mir aufsteigt, habe ich plötzlich eine seltsame Vision vor einem geistigen Auge. Ich habe nichts richtig gesehen, sondern nur so etwas wie so eine geriffelte Milchglasscheibe. Und hinter dieser Scheibe ist eine menschliche Figur, die ich aber gar nicht als menschliche Figur so richtig erkenne. Ich weiß nur, das ist Jesus Christus am Kreuz. Und höre dann von meinem geistigen Ohr die Aussage, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eines der Worte von Jesus Christus am Kreuz. Und als diese Aussage kommt, habe ich sofort gemerkt, das kommt nicht aus mir, obwohl das so meine Gedanken waren, das kommt von Baba, den ich die ganze Zeit ja angeguckt habe. Baba hat aber die ganze Zeit, während ich ihn angeguckt, nie den Blick von der Uhr im ganzen Hintergrund der Halle gewandt, wo da diese Hunderte von indischen Kindern da von seiner Schule saßen. Ich ganz am Rande unter einem dieser Torbögen, wie gesagt. Und als diese Aussage kam, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich klar gemerkt habe, das gibt Baba mir jetzt gerade. Da kam in mir die Frage auf, sag mal Baba, was soll das jetzt heißen? Heißt das, dass selbst so ein studierter Psychologe, der doch genau weiß, was er da macht, nicht weiß, was er tut? Und wie ich diese innere Frage stelle, in dem Augenblick greift Baba sich ans Kinn, wendet seinen Kopf zu mir rechts rüber, diagonal durch die Halle durch und nickt so ganz heftig mit dem Kopf. Und da, in dem Moment, wusste ich, dass es alles von Anfang bis zu Ende ist von ihm. Und er ist Gott, nicht? Und weiß, was ich denke und kann machen, was ich denke.
Und das Gefühl für diesen Mann, hat sich das in dem Moment verändert?
In diesem Moment noch nicht. Was mir zu denken gegeben hat, ist auch in diese Richtung dann Gedanken, dass eben meine Aufgabe ist, das jetzt zu vergeben. Befreiung kam später, als ich im Taxi saß in Richtung Bangalore. Der Taxifahrer, der naturgemäß in so einem indischen Auto auf der rechten Seite sitzt, ich saß hinter ihm, der rauchte permanent und hielt dann die Asche raus in den Fahrtwind, um die Asche loszuwerden von seiner Zigarette. Und die flog mir hinter ihm saß, immer ins Gesicht. Und ich erinnerte mich daran, dass ich im Ashram auf einem Stein gelesen hatte. Damals standen noch so viele Steine überall im Ashram herum mit so schönen Sprüchen, Kurzgedanken von Baba. einer dieser Gedanken, der sagte etwa, lass alles deine schlechten Eigenschaften und so weiter hier bei mir und deine schlechten Gedanken hier bei mir im Ashram. Und ich dachte noch, als ich das las, wenn das so einfach wäre, wie macht man das, nicht? Und wie ich da in dem Taxi sitze und einmal diese Asche ins Gesicht kriege, dachte ich, Mensch, dieser Taxifahrer, der hätte mal diesen Stein lesen sollen und sich überlegen sollen, ob er noch weiter rauchen soll. Und dann musste ich aber denken, was habe ich denn nun dagelassen? Und als ich diesen Gedanken habe, was habe ich denn nun in dem Ashram dagelassen? Da auf einmal ist alles von mir abgefallen. Nicht? Und das, was du eben erwartet hast, dass ich das vielleicht da unter dem Torbogen schon hätte, dass ich alles verzeihen konnte, und das passierte in dem Moment im Taxi erst. Also auf dem Heimweg, als ich schon nicht mehr dachte, dass irgendetwas noch passieren könnte.
Und das hält auch bis heute an?
Das hält bis heute an. Und mir ist sogar eingefallen, dass dem Samuel Sandweiss das so ähnlich gegangen ist. Ja, erst im letzten Augenblick, als er schon nicht mehr erwartet hat, dass noch was passieren würde. Da ist was bei ihm passiert.
Kannst du das mal erzählen? Weil das wissen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht.
Puh, das ist schwierig. Es gibt ein kleines Büchlein von Samuel Sandweiss mit dem Titel, genau weiß ich es auch nicht, Der Heilige und der Psychotherapeut. Da ist die Geschichte drin.
Erzähl doch mal die Geschichte.
Grob eben auch, dass er hinfährt und erwartet und ihn sozusagen testen will, Baba testen will, ob er wirklich das ist, was er vorgibt zu sein, und sitzt da scheinbar schon irgendwo am Tempel, wo Baba immer rauskommt, und erwartet auch, dass er von ihm irgendein Zeichen kriegt, der ihm das beweist. Und es kommt und kommt und kommt nichts, genauso wie bei mir, wochenlang nichts. Und dann irgendwann kommt Baba wohl hin und blickt ihm nur einmal in die Augen, und da ist für ihn alles klar.
Da war es um ihn geschehen.
Sozusagen. Da spürt er die ganze Liebe, die von Baba ausgeht, durch einen einzigen Augenblick.
Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich.
Das war bei mir eben kein Augenblick, sondern ferngesteuert. Und vorher hatte er aber schon mal, als ich da bei den Chair People in der ersten Reihe saß, da ist er auf mich zugekommen und ich saß da mit meinen nackten Füßen da auf den Chair und hat mit seinem rechten Fuß auf meinen linken Fuß gestellt und hat mit irgendeinem ganz weiter hinten ein paar Reihen später gesprochen. Ein Mann, der vorher da saß, wo ich jetzt saß, und von dem Ordner dann nach da hinten gesetzt worden war. Und mich hatte der Ordner nach vorne gesetzt. Hatte mich selbst weiter nach hinten gesetzt, nachdem ich mehrere Tage ganz so weit wie möglich vorne zu setzen versucht hatte, um mal einen Blick oder irgendetwas, eine Handbewegung von Barbara zu erwischen. Ist nicht passiert. Später habe ich das Gefühl gehabt, dass der Ordner in einem Traum oder so eine Anweisung von Barbara gekriegt hat, mich von da hinten wegzuholen und nach vorne hinzusetzen. Und so kam ich dann in die erste Reihe zu sitzen und Barbara steht vielleicht eine Minute lang mit seinem rechten Fuß auf meinem linken Fuß, weil er mir ja gegenüber stand, und hat mit dem Mann hinten gesprochen, der nach hinten versetzt worden war.
Ein Interview von Barbara hast du nicht gekriegt, ne?
Richtig.
Hättest du gern eins gehabt?
Na klar, hätte ich gern gehabt, aber nicht so gefiebert. Mir hat das im Grunde gereicht, dieses Erlebnis da, dass er da auf sich auf meinen Fuß gestellt hat. Das ist schon ein Interview gewesen, wenn du so willst. Das war kein Wortwechsel, aber viel mehr ist da wahrscheinlich gewechselt. Wahrscheinlich hat er in der Zeit alles abgesogen, was da in dem Moment im Taxi dann von mir geflogen ist.
War denn der linke Fuß der mit dem Schlaganfall?
Das ist der Gelähmte, richtig. Ich bin linksseitig gelähmt.
Und hat das eine Verbesserung bewirkt?
Das hat auch nichts bewirkt. Natürlich dachte ich, dass jetzt alles gut ist, nichts dergleichen. Das ist alles so geblieben, beziehungsweise verschlechtert hat sich alles, das rein Körperliche. Ich weiß, dass er bloß eine Handbewegung hätte machen müssen, aber das war noch nicht bei mir dran, offensichtlich. Habe ich heute keine Probleme mehr mit.
Dann bist du ja wieder nach Hause gefahren, du hast ja gerade erzählt, aber du bist wiedergekommen.
Ja, ich bin viele, viele, viele Male wiedergekommen. Im Ganzen 21 Mal mindestens, wenn nicht noch mehr. Irgendwann gezählt habe ich nicht mehr, aber 21 Mal mit Sicherheit. Und 21 Mal hatte ich mir auch vorgenommen, weil beim Omkarom ja immer 21 Mal Om gesungen, gechantet wird. Und dann dachte ich, jede meiner Reise ist einmal Om. Deswegen hatte ich mir 21 vorgenommen. In Wirklichkeit ist es mehr geworden, vielleicht 24, 25 Mal. Am Anfang natürlich immer mit dem Flieger, weil ich mir nicht leisten konnte, 3 Wochen lang, wie es später auf den Überlandreisen gedauert hat, von meinem Urlaub nur für die Reise zu vergeuden. Und dann, kaum dass ich pensioniert war, habe ich angefangen mit Überlandreisen. Nur mit Bussen, Bahnen, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und einmal dann auch sogar ein Schiff zwischendurch, nämlich von Venedig bis nach Izmir. Da fährt eine Fähre von der Turkish Marine Line ab Venedig und an Izmir und dann weiter mit Bussen über Istanbul und Erzurum und Tabriz im Iran, dann Teheran, Sahedan, Quetta, Lahore. Dann bin ich nach Amritsar zum Goldenen Tempel der Sikhs gefahren, weil ich den mal sehen wollte oder wenigstens sagen konnte, dass ich mal da gewesen bin.
Kannst du den beschreiben?
Ja, der ist enttäuschend. Insofern, er hat zwar eine goldene Kuppel von außen, innen rein kommt man gar nicht als Westerner. Und das Ganze ist auch enttäuschend, weil das nicht mehr ein natürliches Gewässer ist, sondern völlig verbautes und mit Betonwänden überall nur.
Und dann bist du weiter nach Puttaparthi?
Ja, bin ich weiter nach Puttaparthi, und zwar über Dharmavaram mit dem Zug. In Indien selbst bin ich ausschließlich mit dem Zug gefahren. Das hat mir unglaublich viel gegeben, diese Landschaftsveränderung, die man im Zug ja viel mehr bemerkt, als wenn man darüber wegfliegt. Diese Wolken von oben sind was ganz Langweiliges, während mit dem Zug da durch die Landschaft, die ständig verändernde Landschaft zu fahren, ist eine richtig spannende Sache. Ich habe mir immer Second-Class-Sleeper-Tickets gekauft, wo man also für Spottgelder, auch später bin ich von ganzem Südwesten, also aus Kerala im Südwesten Indiens bis nach oben, nach Bihar, wo ich nach Bodh Gaya gefahren bin.
Und alles trotz des Schlaganfalls?
Ja.
Du kommst ja aus Berlin. Wie lange hast du denn von Berlin dann bis Puttaparthi gebraucht ungefähr?
Puttaparthi hat mich etwa 3 Wochen gekostet, Zeit.
Und hattest du das alles vorher schon so geplant oder hast du gedacht, ich guck mal, wie ich dann weiterkomme?
Ich hatte mit Skop geplant, ich wusste, dass ich über Quetta wollte. Da hatte ich mit einem Freund gesprochen, der die ganze Tour schon mal selber mit dem Auto gemacht hatte und der auch über Quetta gefahren ist. Und ich wollte Afghanistan vermeiden, weil damals die Kriegssituation so brenzlig war. Dann fährt man eben südlich um Afghanistan rum. Quetta liegt unmittelbar im Süden von der afghanischen Grenze in Pakistan.
Das ist ja spannend. Wahnsinn. Du hast wahrscheinlich viele interessante Menschen getroffen.
Im Iran habe ich bei einem schiitischen Perser gewohnt, der Mitglied unseres Berliner Sai-Zentrums war. Shahab Modaresi mit Namen. Seine alte Mutter lebte in Teheran, da, wo die Stadt Teheran langsam an den Unterhängen des Elbrusgebirges ausläuft. Und eines Tages gingen Shahab und ich zusammen runter in die Stadt und trafen wir auf eine Gruppe junger, halbstarker muslimischer Männer, die sehr fundamentalistisch gekleidet zunächst einen bedenklichen Eindruck auf mich machten. Shahab, der neben mir ging und das irgendwie zu merken schien, sagte, keine Angst, Fritz, 2 von diesen Jungs sind meine Neffen und die sind sehr freundlich. Und so war es dann auch. Als wir auf sie zugingen, waren sie allesamt sehr freundlich und sagten, schön, dass wir euch treffen. Wir sind gerade auf dem Weg in unsere Koranschule, kommt doch mit. Unser Meister würde sich freuen. Ich hatte überhaupt keine Lust, in eine Koranschule zu gehen und habe also versucht, diese Einladung abzuwehren. Aber irgendwie waren die so suggestiv freundlich, dass ich dann schließlich gesagt habe, okay, let's go. Und dann ging es los durch ganz seltsame Hinterhöfe und ganz, ganz enge Gassen, wo immer rechts und links Türen in irgendwelche Wohnungen abgingen. Und ich dachte, Mensch, hoffentlich komme ich hier je wieder raus. Da hätte bloß einer mal nach außen greifen müssen und mich da reinziehen, dann wäre ich auf Nimmerwiedersehen weg gewesen. Aber wir kamen schließlich bei dem Meister an. Der saß auf der Erde, umgeben von Tausenden von Papierblättern. Und ich hatte den Eindruck, der ist gerade dabei, eine islamische theologische Arbeit zu schreiben. Und wusste aus meinen bisherigen Erfahrungen, Sudan, aber auch aus Ostafrika, diese Arbeiten bestehen fast nur aus Zitaten. Kala, Kala, Kala. Es sagte, es sagte, es sagte. Sonst wenig. Weder verbindende Gedanken noch echte Diskussion eines Gedanken über verschiedene Sichtweisen, sondern immer nur Zitate. Es sagte, es sagte, es sagte. Kala, Kala, Kala.
Zitate von Mohammed?
Ja, aus dem Koran oder von irgendwelchen anderen Theologen, meist von Mohammed, ja. Als ich reinkam, hielt er seinen Zeigefinger steil in die Höhe, so wie so eine drohende Bewegung, hatte ich am Anfang das Gefühl. Hat er überhaupt nicht bedrohlich gemeint. Er hat mir das hinterher erklärt. Er meinte, es gibt nur einen Gott, aber er hat viele, viele, viele Aspekte. Er hat mir eine Zeichnung dazu gemacht. Er hat ganz viele Aspekte im Koran, allein 99 verschiedene Aspekte, die alle einen anderen Namen für Allah haben. Und dann fragte er mich, was willst du von mir wissen? Nicht? Das erinnerte mich auch irgendwie. Ein Baba hat ja auch solche Fragen oft gestellt. What do you want to know? Oder what do you want? Nicht? Was willst du von mir wissen? Fragte er mich. Ich hatte mir auf dem Weg dahin schon eine kritische Frage überlegt. habe die dann aber nicht als Frage gestellt, sondern habe die mir als Aussage formuliert, habe gesagt, bei uns in Mitteleuropa haben viele Menschen ein schlechtes Bild vom Islam wegen eures Begriffes vom Dschihad. Aber da hat er nur milde gelächelt und hat dann gesagt, na dann wird es ja mal langsam Zeit, dass dir jemand sagt, was Dschihad für uns Muslime in Wirklichkeit bedeutet. Und dann weiter, Dschihad, mein Freund, sagt er, ist das, was euer Herr Jesus, der Christus, im Garten von Gethsemane getan hat. Das ist der härteste Kampf, den es überhaupt gibt. Blut und Wasser hat er geschwitzt dabei. Und weil er diesen Kampf bestanden hat, betrachten wir ihn, Isa, wie er bei uns heißt, Allah sei seiner Seele gnädig, auch als den ersten Muslim nach Vater Abraham, Allah sei seiner Seele gnädig, hunderte von Jahren, bevor der heilige Prophet Mohammed, Allah sei seiner Seele gnädig, den heiligen Koran verkünden konnte. Das war so in Kurzform seiner Aussage.
Kannst du mal noch sagen, was er damit meinte, Jesus, was Jesus im Garten Gethsemane?
Ja, also für mich ist das Geschehen im Garten von Gethsemane bedeutender als der Karfreitag. Denn am Karfreitag gibt er nur den Körper auf. Im Garten von Gethsemane hat er sich ganz und gar Gott hingegeben. Nicht? Das ist die Szene, wo er sogar seine Jünger mitgenommen hat, weil er das Gefühl hatte, deren Unterstützung zu brauchen, die dann aber eingeschlafen waren.
Ach, wo er gesagt hat, wacht wenigstens.
Ja, genau, wacht, wenigstens diese 5 Minuten könntet ihr doch mal wachen. Und wo er dann gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht? Das ist also der entscheidende Augenblick, Hingabe an Gott. Das ist Hingabe und das ist heiliger Krieg und nicht das, was irgendwelche Dschihadisten meinen.
Aber offensichtlich sind jetzt Stellen des Korans, die man eben interpretieren kann, wie man möchte, ne?
Ja, das ist eine Schwierigkeit, dass es verschiedene Versionen von Dschihad gibt. Einen großen und einen kleinen Dschihad wird da zum Beispiel unterschieden. Aber der große ist der, von dem ich eben gesprochen habe, die Hingabe. Und wenn du den hast, dann brauchst du die anderen Dschihads nicht mehr. Das ist meine Ansicht. Aber das sehen die dann anders.
Thank you.
Nach diesem spannenden Ausflug zur Koranschule, nun wieder zurück zu Sababa. Du bist ja, wie du gesagt hast, circa 24 Mal bei ihm gewesen.
Ja, das stimmt.
Hat er dir denn irgendwann mal den Wunsch erfüllt, dich anzugucken? Oder?
Ja, bei seinen Darshans einmal. Er ging ja dann immer im großen Bogen, einmal durch die Männerseite, einmal durch die Frauenseite und verschwand dann auf der Frauenseite meist im Mandir irgendwo. Und ich konnte ihn dann von meiner Bench, auf der ich da am Rande saß, doch noch unter diesem Baldachin sehen oft und habe dann mal gedacht, Baba, du kannst doch einmal wenigstens nur eine Hand heben, ne? Zum Zeichen, dass er liest alles, was ich denke, seit er mir das in der Purnatschanderhalle so klar gezeigt hatte, ne? Dass er nicht nur weiß, was ich denke, sondern sogar das lenkt, was ich denke. Und dann kam er ja auf einmal zwischen zwei Säulen, so für mich fast ganz und gar zu sehen, hat dann beide Hände so hochgehoben, so als ob er noch mehr dazu tun wollte, als nur so einmal kurz mit der Hand zu winken. Beide Hände so in meine Richtung hochgehoben und ich habe mich dann hinterher noch bei ihm innerlich entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid, Baba, dass ich dich hier zum Hampelmann mache. Und dann kam wieder der Gedanke zurück, was glaubst du, was ich schon für dich getan habe, nicht? Als Jesus am Kreuz. So etwa in dieser Richtung. Solche Sachen sind da abgelaufen bei mir.
Welche Lehre von Baba hat dich dann am meisten bewegt oder transformiert?
Ja, eine doppelte, würde ich sagen. Einmal eine sehr persönliche und dann eine mehr allgemeine. Die sehr persönliche, die sieht so aus, dass ich durch ihn verstanden habe, dass ich mich nicht mit diesem Monkey Shape von mir identifizieren darf, sondern dass mein eigentlicher Identitätsträger meine Seele ist. Jiva, meine Einzelseele, die qualitativ dasselbe ist wie Atma, also Gott, der Allseele. Das ist so die eine Erkenntnis. Aber da ich 50 oder über 50 Jahre gebraucht habe, um zu Baba zu kommen, haben sich diese ersten 50 Jahre, in der ich mich immer nur als mit meinem Monkey Shape und mit meinem Monkey Mind identifiziert haben, so eingefressen, dass ich manchmal immer noch Schwierigkeiten habe, die richtige Sichtweise auch wirklich zu verinnerlichen. Das merkst du schon daran, wie ich jetzt über mich spreche, nicht? Ich spreche von mir als meinem Monkey Mind. Die zweite Lehre ist die mehr allgemeine, ist diese, die mich sehr fasziniert von der Einheit aller Religionen, wenn man in ihnen back to basics geht. Also wenn man zu den Grundlagen der Religion kommst und das Ziel der Religion betrachtest, dann sind alle gleich. Alle, wie es in der ersten seiner fünf Thesen lautet, es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig. Und dieser eine Gott hat eben so viele, so wie dieser persische Koranmeister da gesagt hat viele, viele, viele Aspekte. Und das mit den Aspekten ist ganz einfach auch Kindern zu erklären. Ich habe das mal gemacht in so einer Konfirmandenrunde und habe denen gesagt, wenn ich euch einen Euro zeige, dann erkennt ihr den als Euro, egal ob ich euch die internationale Seite zeige, wo da die Umrisse der Euro-Länder drauf sind oder ob ich euch die nationale Seite des Euro zeige, also die mit dem Pleitegeier oder was auch immer da auf der nationalen Seite drauf ist.
Wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, ne?
Nee, richtig. Kurz und klein, ihr könnt sie erkennen, den Euro erkennt ihr so oder so. So ist es auch mit den Aspekten. Egal, ob ihr Jesus Christus habt, ob ihr Bismillah al-Rahman al-Rahim habt oder Lord Buddha oder Guru Nanak oder wen auch immer, oder Baba oder Jesus Christus, ist alles eins, alles Gott.
Du meinst, es ist irgendein bisschen, zumindest bei allem, was hängen geblieben?
Vielleicht, das kann ich nicht sagen, was da wirklich hängen geblieben ist. So im Moment habe ich immer das Gefühl, dass Kinder alles viel besser verstehen als Erwachsene, weil Erwachsene zu kopfgesteuert sind.
Was würdest du Kindern sagen, wer Baba ist? Was ist Baba für dich?
Ich würde versuchen rauszukriegen, was sie überhaupt von Jesus Christus wissen. Und dann sage ich, würde ich sagen, stellt euch vor, das ist jetzt wieder so. Gott als Mensch auf Erden. Und für mich hat Jesus Christus eine Entwicklung durchgemacht, was christliche Theologen ablehnen. Die sagen ja, er war immer gottgleich. Für mich war am Anfang, ich meine sogar, dass Baba das mal so gesagt hat, am Anfang hat er gesagt, ich bin ein Messenger, ich bin ein Botschafter Gottes. Dann hat er gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und am Ende konnte er von sich sagen, ich und der Vater sind eins. So würde ich es auch heute noch glauben, dass es so war, dass er also eine Entwicklung durchgemacht hat. Für sehr viel wahrscheinlicher halte ich die Version, die im Wassermann-Evangelium steht, dass er da mit diesem indischen Besucher von Jerusalem, der sein Mentor geworden ist, nach Indien gegangen ist und dort all das erlebt hat, was im Wassermann-Evangelium steht. Bis ihn die Hindu-Priester, die er also dann kritisiert hat in ihren Lehren, sogar ermorden wollten und er dann ausgewichen ist nach Tibet und in die buddhistischen Klöster und dann über Griechenland, Persien und so weiter wieder nach Judäa gekommen ist.
Vom Wassermann-Evangelium habe ich überhaupt noch nie was gehört.
Naja, dann bringt dieses Interview ja vielleicht auch was für dich. Du brauchst bloß in so eine alternative Buchhandlung zu gehen und sagen, ich möchte ein Wassermann-Evangelium haben, dann holen sie eins aus dem Regal und verkaufen dir das auch. Das ist geschrieben von einem Mann namens Levi, der wohl der Sohn eines nordamerikanischen Feldpredigers oder sowas war, jedenfalls spirituell schon vorbelastet, der auch irgendwann eine Vision hatte von Jesus Christus, der ihm den Auftrag gab, dieses Wassermann-Evangelium zu schreiben. Und dazu musste er in die Akasha-Chronik eindringen. Aber das steht alles in der Einführung in diesem Buch.
Und das unterscheidet sich von den anderen Evangelien, von den vieren, die für uns offiziell sind?
Unterscheidet sich in einigen Punkten, insofern als es Begebenheiten enthält, die dann etwas anders sind, als sie in unseren Evangelien beschrieben werden. Und manche sind erstaunlich ähnlich. Und da merkt man sofort, dass es das Gleiche ist, nur mit anderen Worten. Und dann sind aber auch einige zusätzliche Sachen daran, die überhaupt nicht erwähnt sind in unserem Evangelium, weder in den Synoptikern noch im Johannesevangelium.
Ja, spannend. Da kann man im Radio ja noch was lernen, ne?
Ja.
Zu Baba bist du ja erst mit 50 Jahren gekommen.
Ja, und bin jetzt also 77 Jahre alt. Ein halbes Jahr bevor der Zweite Weltkrieg anfing, bin ich geboren, im März 1939. Und mein Vater war dann gegen Ende des Krieges im Kurlandkessel von der Roten Armee eingekesselt mit seinen Einheiten und hat es irgendwie geschafft, meiner Mutter eine Botschaft durchzugeben, packt die Kinder auf den Panierwagen und seht zu, dass ihr dann nach Südniedersachsen kommt, wo seine Mutter herkam. Es geht zu Ende. Und meine Mutter hat das gemacht und wir sind dann aus Ostpreußen in diesem kalten Winter 44, 45, als die Ostsee zugefroren war, bis ins südliche Niedersachsen getreckt. Und an diesen Treck kann ich mich noch erinnern, weil wir da als Kinder zu zweit hinter meiner Mutter in den Kisten und Kästen saßen und so mitgekriegt haben, wie schwierig das für sie war, abends immer eine Stelle zu finden, wo wir unterkommen konnten, auch was zu essen kriegten und die Pferde versorgt werden konnten. Eine unglaubliche Leistung, finde ich, die meine Mutter da geschafft hat.
Ist dein Vater wieder zurückgekommen?
Der ist zurückgekommen. Der kam aus dem Kurlandkessel raus mit dem Schiff an Bornholm vorbei bis nach Kiel. Da wurde er sofort von den Engländern in Kriegsgefangenschaft genommen, weil das ganze Schiff voller Soldaten war aus dem Kurlandkessel und hat dort in Schleswig-Holstein im englischen Kriegsgefangenenlager mehr gehungert und gefroren als in Russland, wie er immer sagte, und ist nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten da ausgebrochen und hat uns gefunden, sodass ich dann mit beiden Eltern wieder aufgewachsen bin.
Und hat der mal später, als du größer warst, habt ihr mal was drüber gesprochen, dass man dann an Gott zweifelt, wenn man in so einer schrecklichen Situation ist?
Nein, im Gegenteil. Er hat ein ganz eigenes persönliches Verhältnis zu Gott gehabt und hat mit dem die seltsamsten Vereinbarungen geschlossen.
Erzähl.
Ja, er war auch nach dem Krieg noch ein begeisterter Jäger gewesen. Und als wir mal zusammen dann nachher, ich war schon größer und konnte auch schon so eine Muskete tragen, in den Leinewiesen unten Kiebitze rumfliegen sahen. Und dann sind wir hin an die Stelle und haben die Kiebitzeier, von den Kiebitzeiern uns ein paar mitgenommen. Und da hat er mir mal erzählt, dass er früher auch Kiebitze gern geschossen hat und dann aber in Russland mal eine Vereinbarung mit Gott getroffen hatte, wenn er aus Russland wieder lebend rauskommen würde, würde er keine Kiebitze mehr schießen. Und an diese Abmachung hat er sich dann auch gehalten.
Das berührt mich jetzt wirklich total. Von deinem Vater hast du dann also auch die Leidenschaft zur Natur geerbt? Denn du hast ja selbst nach deinem Schlaganfall auch noch weiter gearbeitet. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast.
Ja, ich habe noch 11 Jahre nach meinem Schlaganfall gearbeitet. Als Wildbiologe und Forstbeamter am Institut für Wildbiologie in Göttingen, der Forstfakultät in Göttingen.
Hattest du ein kleines Häuschen im Wald und hast die Rehe gefüttert oder was macht man da?
Ich war Forstbeamter im Hochschuldienst, nannte sich das. Da gibt es den höheren Dienst und den gehobenen Dienst. Was du jetzt meinst mit Förster, das sind die...
Ich meine dieses Romantische, ne?
Das ist der gehobene Dienst, das sind die Revierförster, das, was früher Revierförster sind. Die machen heute meist eine Fachhochschulausbildung und gehen dann als Revierbeamte an irgendein Forstamt. Während der Forstamtsleiter ist meist aus dem höheren Dienst, also die haben studiert an der Universität und ein großes Staatsexamen gemacht.
Das ist gar nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Auch der ist Förster, super.
Ja, ja. Auch eine gewisse Romantik ist da wohl schon auch noch. Kommt nur darauf an, wo du hinkommst. Als ich schließlich fertig war und mein Staatsexamen hatte, war ich gar nicht mehr darauf aus.
Also da hattest du eigentlich mal vor, Förster zu werden.
Ja, da haben wir uns noch eintragen müssen, Berufswunsch und so weiter. Da habe ich Forstamtsleiter reingeschrieben. Als ich dann fertig war und in diese Richtung hätte gehen können, aufgrund der formalen Voraussetzung, wollte ich das überhaupt noch mehr. Da habe ich immer nur gesagt, Gott behüte mich vor einem staatlichen Forstamt.
Warum?
Weiß ich nicht, weil mir das vorkam, als ob einem da zu viele reinreden in den Kram. Bis hin zur waldbaulichen Vorstellung, von denen ich ganz genaue eigene Vorstellung hatte, nämlich naturgemäße. Nicht? Da bestimmt das Forsteinrichtungsamt, was da passiert und nicht mehr der Forstamtsleiter. Ich habe mal Waldbegänge mit jungen Menschen, mal mit Konfirmanden und so weiter gemacht und denen dann gesagt, ich zeige euch mal ein Wunder. Und als wir dann im Wald waren, habe ich ihnen gesagt, hier, was ist denn das? Das ist ein Baum, das ist doch nur ein Baum. Ja, sag ich, das ist ein Wunder. Denn noch nicht einmal ein Blatt kann ein Mensch machen. Und außerdem habe ich gesagt, was würdest du denn sagen, wenn ich dir einen Bach zeige, wo das Wasserberg auffließt? Würdest du sagen, das ist ein Wunder? Ja, sagt der Junge, das ist mehr als. Sag ich, dann guck dir mal hier diesen Baum an. Hier fließen jeden Tag 3 Badewannen voll Wasser senkrecht nach oben. Das ist ein Wunder. Und du willst nicht glauben, dass das ein Wunder ist, was ich dir hier zeige. Oder auch dich in den Wald einfach nur zu stellen, um dich herum zu gucken. Dann stehst du da in der Verjüngung drin. Da sind kleine Bäumchen unter dir, sind große Bäume über dir. Wie empfindest du die kleinen Bäume unter dir? Als dir unterlegen oder und die gleich großen? Sind das deine Brüder, fühlst du dich mit denen irgendwie verbunden oder fühlst du die großen Bäume, unter denen du stehst, als Bedrohung oder als Schutz? Um ihnen mal so sie anzuregen, ein Wald anders zu betrachten als nur ein Haufen von Bäumen. Es ist manchmal ganz erstaunlich. Manche können da das von Anfang an sofort da Gefühle entwickeln und die auch ausdrücken, nicht? Und sagen, ja, ich bin hier, ich gehöre mit dazu, fühlen die Einheit in der Vielfalt. Also ein schöner Ansatz, um auch mal spirituell die Natur zu betrachten.
Ja, Fritz, danke für diese Anregung, im Wald nicht nur die Ruhe zu genießen, sondern sich auch wieder einmal ganz bewusst an Gottes kleine Wunder zu erinnern, über die wir manchmal schon gar nicht mehr nachdenken, wie zum Beispiel das Wasser, das den Baum emporsteigt. Und mir fällt noch was anderes ein, zum Beispiel das Leben der Pilze unter der Erde. Und auch danke für dieses wirklich super spannende Gespräch.
Bitte sehr.
Jesus, Buddha, Mohammed, Shankara, Zoroastra, God, Nirvana, Allah, Brahma, Ahura, Mazda. Love is the only truth, the heart of every religion, the only one is love, 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 love. Jesus, Buddha, Mohammed, Shankara,
damit sind wir für heute wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir waren mit dem Mikrofon heute bei Fritz von Berg. Ihr Radioteam verabschiedet sich. Am Mikrofon war Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag.